Römer 8, Vers 12 bis 17. Da schreibt der Apostel Paulus: So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Wir wollen noch mal kurz still werden zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Wort aus dem Römerbrief, für dieses kraftvolle biblische Wort. Hilf du uns, dass wir es jetzt richtig verstehen, dass uns dein Geist dieses Wort aufschließt, lebendig macht, es persönlich auf uns hin anwendet. Herr, wir bitten dich auch, dass unsere Geschwister in Ilvesheim jetzt eine gesegnete Stunde haben dürfen unter deinem Wort. Gib Johannes Kraft, gib ihm auch die Stimme, die so angeschlagen ist bei ihm. Hilf ihm, Herr, dass er dein Wort predigen kann. Und rede auch besonders zu den vielen Gästen, die heute Morgen dort sind. So danken wir dir, dass du uns jetzt die Herzen öffnest und dass wir wirklich etwas mitnehmen dürfen für unser Leben aus diesem Abschnitt. Amen. Ja, man kann natürlich jetzt über diese Verse in ganz verschiedener Weise sprechen. Man kann dieses oder jenes hervorheben und betonen. Ich möchte heute Morgen einmal anhand der gelesenen Verse drei verschiedene Menschentypen vor unsere Augen stellen, die ich hier erwähnt finde. Diese verschiedenen Menschen gibt es natürlich nie in Reinkultur. Es liegt mir ferne, uns Menschen in irgendwelche Schablonen einpressen zu wollen. Aber ich glaube, dass hier solche Grundtypen von Menschen erwähnt werden, die wir ein bisschen näher beleuchten wollen. Ich habe selbst einmal vor vielen Jahren eine Bibelarbeit gehört über diesen Abschnitt, dort einige Anregungen bekommen. Ich habe die Gedanken aufgegriffen und weiterentwickelt und das möchte ich euch nun weitergeben. Den ersten Menschen, den ich hier so geschildert finde, den möchte ich so nennen. Das ist der Ich-Mensch. Der Ich-Mensch. Ich lese nochmal Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Menschen, die nach dem Fleisch leben. Ich nenne sie jetzt einmal Ich-Menschen. Aber zunächst einmal muss ich die Frage stellen, wer von uns versteht wohl diesen Vers, den Paulus hier so schwierig ausgedrückt hat, für uns jedenfalls schwierig. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Ein Pfarrer wollte einmal die Verständlichkeit der Lutherbibel testen und hat diesen Vers seinen Konfirmanden gegeben und sie sollten darüber nachdenken, was Paulus da wohl sagen wollte. Und dann haben die Konfirmanden die Antworten aufgeschrieben und er hat sie eingesammelt und die originellste Antwort zu diesem Vers hieß: Paulus hat seine Schulden beim Metzger bezahlt und möchte in Zukunft als Vegetarier leben. So sind wir nun, Brüder, nicht Schuldner dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Also BSE geschädigt, ja. Nein, so ist es natürlich hier nicht gemeint. Wenn die Bibel von Fleisch spricht, dann meint sie den sündigen Menschen, die gefallene Natur, den Menschen ohne Gott, der nur noch seinem Ich lebt, der seinen Bedürfnissen und Trieben nach ja ganz gepeitscht ist von seinem Ich, ein Schuldner des Fleisches. Paulus spricht vom Ich-Menschen. Was ist das für ein Typ? Der Ich-Mensch ist zunächst einmal vielleicht eine sehr imponierende Gestalt. Er ist selbstbewusst, er ist couragiert, er ist willensstark, er setzt seinen Willen durch, sei es durch rücksichtslosen Gebrauch der Ellenbogen, ob es im Beruf ist oder in der Gemeinde. Aber er kann auch sehr höflich sein, dann ist es taktische Höflichkeit vielleicht, und er dominiert und erreicht sein gestecktes Ziel. Der Ich-Mensch ist auf der einen Seite also sehr imponierend, aber auf der anderen Seite gleichzeitig mimosenhaft empfindlich. Wehe, er wird bei der Begrüßung übersehen. Wehe, ein anderer erhält einen Vorzug. Dann reagiert er sehr empfindlich. Jemand hat einmal gesagt, Empfindlichkeit ist die nach außen gekehrte Seite des Hochmuts. Das ist ein Satz, an dem wir zu buchstabieren haben. Empfindlichkeit, die nach außen gekehrte Seite des inneren Hochmuts. Habe ich auch schon festgestellt bei mir, wenn man empfindlich reagiert, oft ist es einfach nur das verletzte, stolze Ich. Der Ich-Mensch kann sogar ein narzisstischer Mensch sein. Jetzt nicht narzisstisch im Sinne des Nationalsozialismus, sondern im Sinne von Narziss. Narkissos war eine Gestalt in der griechischen Sage, ein junger Mann, der sich in sein eigenes schönes Spiegelbild verliebte und dann vor lauter Sehnsucht nach seinem eigenen Spiegelbild zugrunde ging. Und darum wurde er zum Prototyp des in sich selbst verliebten Menschen, des Narzissten. Es gibt in sich selbst verliebte Menschen. In einem Magazin, das sich mit der Disco-Szene auseinandersetzt, war zu lesen: Es ist die Einsicht moderner Soziologen, dass immer mehr Menschen sich selber zum Objekt der Liebe machen. Der Wohlstandsbürger wandte sich von den gesellschaftlichen Problemen ab und machte seinen eigenen Körper und seine eigene Seele zum Mittelpunkt seines Interesses. Das ist heute wirklich ein Kennzeichen unserer Gesellschaft geworden. Ich sage das nicht anklagend, ich sage das tief betrübt. Der eigene Körper und die eigene Seele wird zum Mittelpunkt. Erich Fromm, ein Psychologe, von dem ich wahrlich nicht alles übernehmen würde, sagt einmal: Der Narzisst ist ohne Beziehung zur Welt allein und ängstlich. Dieses Gefühl der Einsamkeit und Angst kompensiert er, gleicht er aus, mit seiner narzisstischen Selbstaufblähung. Selbstaufblähung können sein bewusstseinserweiternde Drogen, psychotherapeutische Selbstverwirklichung, zunehmender Egoismus in allen Lebensbereichen und übersteigerter Konsum zur Befriedigung des gelangweilten Ich. Das sind Sätze. Ja, da hat Fromm etwas erkannt. Übersteigerter Konsum zur Befriedigung des gelangweilten Ich. Menschen, die nach dem Fleisch leben, Ich-Menschen, die sich selbst als die Mitte des Universums sehen. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, erkennen wir, dass der Mensch seit dem Fall in die Sünde, seit unseren Ureltern schon unter dem Gesetz der Ich-Versklavung steht. Das Ich steht im Mittelpunkt. Das Ich ist die Achse, um die sich alles dreht. Ich, Icher am Ichsten, hat mal jemand gesagt. Ich bin der Mittelpunkt. Und wir alle sind geborene Ich-Menschen. Jeder von uns. Seien wir ehrlich. Von Natur aus sind wir Schuldner des Fleisches. Nun sind viele von uns bekehrt, wiedergeboren, errettet, neue Menschen geworden. Und trotzdem gibt es auch den Ich-Mensch im christlichen Gewand. Das sind Menschen, die Jesus Christus zwar angenommen haben, ihn aber nie wirklich an die erste Stelle ihres Lebens lassen, nie wirklich die Herrschaft ihres Lebens übergeben. Sie haben Jesus vielleicht in ihr Leben gelassen, aber das alte Ich bleibt noch auf dem Thron. Ich erkläre das immer gerne an der Regierungsform unseres Nachbarlandes England. Schaut, offiziell ist die Queen von England die höchste Person im Staat in England, aber die Politik macht der Premierminister, Major. Die Queen, die darf einmal bei der Eröffnung des Parlaments, darf sie eine Rede ablesen, die sie nicht mal selber geschrieben hat, die der Premierminister schreibt und sie darf sie vorlesen. Und so ist manchmal der Herr Jesus bei manchen Leuten im Leben. Er ist die fromme Galionsfigur zum Repräsentieren, aber die Politik macht der Premierminister des eigenen Ich. Und so darf es nicht sein. Jesus, wenn er wirklich Herr ist, will auf den Thronsessel, er will an das Regiepult unseres Lebens und nicht irgendwo so am Rande sein. Das ist der Platz, der ihm niemals zusteht. Wisst ihr, William MacDonald schreibt in einem seiner Bücher, dass im Neuen Testament 22 Mal das Wort Retter vorkommt. Dieses wunderbare Wort Retter, Soter. Aber 524 Mal das Wort Herr, Kyrios. Da sehen wir etwas, worauf es ankommt. Er will Erlöser sein für unsere Vergangenheit, aber auch Herr jetzt in unserem Leben, in allen Lebensbereichen. Weil alles andere ist auch ein Christentum, mit dem wir keine Katze hinter dem Ofen hervorlocken können. Albert Einstein, jetzt muss ich den Bernd angucken, ja. Albert Einstein hat einmal gesagt, der wahre Wert des Menschen ist in erster Linie dadurch bestimmt, in welchem Grad und in welchem Sinn er zur Befreiung vom Egoismus gelangt ist. Wer jetzt lacht, ist schadenfroh. Also, Befreiung vom Egoismus, darum geht es. Einstein hat das erkannt, ja? Das ist der wahre Wert des Menschen, wenn er zur Befreiung vom Egoismus kommt. Schaut, und deswegen sind mir die Kapitel Römer 6 bis 8 so wichtig. Darum nehmen wir sie so langsam und ich hoffe gründlich durch, weil uns hier die Schrift wie an keiner anderen Stelle zeigt, dass nicht nur der Herr Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, sondern dass wir mit ihm gestorben sind und mit ihm begraben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, ja sogar mit ihm schon versetzt sind in das Himmelreich hinein, nach dem Epheserbrief. Und damit müssen wir ernst machen. Paulus predigt das erlöste Leben. Nicht nur, ja, Jesus, der mir meine Sünden vergibt. Das ist wunderbar, wenn uns der Herr Jesus die Sünden vergibt. Aber das ist nicht alles. Erlösung ist mehr als Vergebung. Und die Bibel spricht von Erlösung. Auch von Erlösung von unserem Egoismus. Von unserer Ich-Herrschaft und dem Ich-Leben unseres Lebens. Nie in Perfektion, nie in Vollkommenheit hier auf dieser Erde. Aber doch müssen wir ernst machen mit dieser Botschaft. Wir sind mit Christus gestorben und auch unser Ich darf uns nicht mehr tyrannisieren. Lass uns einen zweiten Menschentypus hier kennenlernen in diesem Abschnitt. Ich möchte ihn nennen den Pflichtmenschen. Lass uns Vers 15 lesen. Paulus schreibt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Nicht einen knechtischen Geist, sagt Luther, oder einen Geist der Knechtschaft. Was ist das Hauptkennzeichen des Pflichtmenschen? Pflichtmenschen haben einen knechtischen Geist. Sie sind rund um die Uhr von der Angst geknechtet, die Pflicht erfüllen zu müssen. Liebe Geschwister, ich habe den Eindruck, das ist ganz besonders ein deutsches Problem, der Pflichtmensch. Kein anderes Volk hat einen Kant gehabt, der uns den kategorischen Imperativ eingehämmert hat, ja, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Das ist Kant mit seinem preußischen Pflichtbewusstsein. Ich tue meine Pflicht. Das steht auf meiner Stirn geschrieben. Und kein Mensch kann mich daran hindern, ich muss meine Pflicht tun. Und das haben die Leute gesagt, die in den KZs die Juden bei eisigen Temperaturen raustreten ließen auf den Antredeplatz. Und dann mussten sie sich ausziehen und wurden mit Wasserschläuchen nass gespritzt, so lange bis sie erfroren sind und zu Eis erstarrt sind. Und dann stand über den Leuten, die das gemacht haben, ich tue meine Pflicht. Das hat mein Vorgesetzter befohlen und jetzt mache ich das auch und frage nicht, ob das gut ist oder nicht. Das ist ein typisch deutsches Problem, der Pflichtmensch. Das steht bei vielen auf die Stirn geschrieben. Und so sind wir gewissenhaft und genau, manchmal übergenau. Andere Nationalitäten können nur den Kopf schütteln über uns manchmal. Italiener, Spanier, Franzosen, Amerikaner oder was auch immer können nur den Kopf schütteln über uns Deutsche. Wir sollten auch mal den Kopf schütteln über uns, ja. Das sind gute Dinge, aber manchmal haben die einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und es gibt auch einen Pflichtmenschen im christlichen Gewand. Genauso wie es den Ich-Menschen im christlichen Gewand gibt. Und ich glaube, viele Jünger Jesu sind einfach christliche Pflichtmenschen. Sie helfen, sie opfern, sie rackern sich ab, vielleicht bis an die Grenzen ihrer Gesundheit und leben dabei ständig in der Angst, ob sie es Gott recht machen können, ob sie es Menschen recht machen können. Das ist der ängstliche Typ des Pflichtmenschen, der immer so eine heimliche Sorge hat, ob er es allen recht machen kann. Und dann gibt es da noch den gesetzlichen Typ des Pflichtmenschen. Seine Kennzeichen sind fromme Rechtschaffenheit. Nur er allein macht's recht. Und dann urteilt er messerscharf und oft überheblich über andere, die es vielleicht nicht so genau machen wie er. Ein weiteres Kennzeichen, keine Freude. Der Pflichtmensch ist ein freudloser Mensch. Er kann sich nicht recht freuen über die Gnade, dass Gott uns den ganzen Himmel und die ganze Seligkeit schenken will, ganz aus Gnaden, ohne Verdienst und Würdigkeit. Er kann sich auch nicht freuen an der Gnade, denn er will ja bewusst oder unbewusst bringen und erfüllen und die Liebe Gottes verdienen, so wie er sich vielleicht auch die Liebe seiner Eltern schon verdienen wollte und die Liebe seines Partners oder seiner Mitmenschen verdienen will. Und dann ist da auch noch ein Kennzeichen Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit beim Pflichtmenschen, weil er an sich selber einen solch strengen Maßstab anlegt, tut er es auch mit anderen. Das macht ihn hart und unbarmherzig. Und ich musste darüber nachdenken gestern. Ich habe bei mir beobachtet, überall da, wo ich meine, stark zu sein, stehe ich in der Gefahr, unbarmherzig zu sein mit anderen. Geht euch das auch so? Da, wo wir meinen, stark zu sein, da werden wir ganz schnell unbarmherzig. Wenn wir körperlich gesund sind, dann denken wir, warum steht denn diese junge Frau auf und sagt, sie muss am Sonntagnachmittag schlafen, damit sie die Woche übersteht. Sie ist schwer krank, deswegen muss sie am Sonntagnachmittag sich hinlegen und Kraft sammeln. Da ist jemand seelisch gesund, dann fällt es ihm ungeheuer schwer, mit jemandem mitfühlen zu können, der an Depressionen leidet. Fällt einem wirklich sehr schwer, wenn man das noch nie gehabt hat. Fällt einem unheimlich schwer. Und ganz schnell wird man hart und unbarmherzig und denkt, Mensch, warum reißt er sich nicht zusammen mit ein bisschen gutem Willen? Könnte er doch da sein? Wenn jemand guten Schlaf hat, er schläft wie so ein Baum, kann sich hinlegen und zack, ist er weg. Wie schnell wird man unbarmherzig mit solchen, die das nicht haben? Überall da, wo wir stark sind oder meinen, stark zu sein, werden wir unbarmherzig und hart. Der fromme Pflichtmensch schwankt zwischen ängstlicher Verzagtheit und überheblicher Sicherheit. Die Wurzel für beides ist der knechtische Geist. Schaut, Knecht sein heißt, ich stehe unter einem bestimmten Leistungszwang und Leistungsdruck. Der Knecht, der musste ein ganz bestimmtes Soll erfüllen. Der hatte sein Tagessoll und das musste der erfüllen. Und abends wurde da Bilanz gezogen. Ich muss immer etwas tun, dass Gott mit mir zufrieden ist. Ich muss jeden Tag beten und in der Bibel lesen. Ich muss in den Gottesdienst gehen. Ich muss dem helfen und jenes tun und jenes lassen, damit Gott mich liebt, damit er mich annimmt. Ihr Lieben, das ist typisches Knechtswesen. Das ist knechtischer Geist. Und in jedem von uns steckt das drin, auch in mir. Das steckt in uns drin. Und dann leben wir in der Angst, habe ich genug getan? Habe ich schon genug gebracht? Wird es mir ausreichen? Und deswegen haben Pflichtmenschen auch oft Probleme mit der Heilsgewissheit, weil sie bewusst oder unbewusst auf ihr frommes Leben setzen, wissen sie nie, ob es langt, ob sie fromm genug gewesen sind schon. Pflichtmenschen, auch solche im christlichen Gewand, sind ganz, ganz arm dran. Das sind die Ärmsten unter der Sonne. Bevor wir nun zum Dritten kommen, wollen wir noch einen Augenblick hier stillhalten. Und wir fragen uns ja, während wir zuhören, ständig. Der Geist Gottes fragt uns. Er stellt uns das nun vor Augen und wir werden automatisch herausgefordert, uns zu fragen, wo gleiche ich eigentlich diesem geschilderten Menschen? Bin ich mehr der Ich-Mensch, der noch ganz drauf ist auf dem Ego-Trip? Oder bin ich mehr der Pflichtmensch, der erfüllen will, der ängstliche oder der gesetzliche Typ? Ich bin froh, dass ich hier noch nicht aufhören muss. Das wäre jämmerlich schade, wenn ich jetzt mein Ringbuch zuklappen müsste. Nein, wir wollen einen dritten Menschen anschauen, einen Grundtypus möchte ich ihn mal nennen. Das ist der neue Mensch. Der neue Mensch. Und wir lesen nochmal die Verse 14 bis 16. Paulus schreibt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist oder bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hier sehen wir sowohl der Ich-Weg als auch der Pflichtweg sind Holzwege. Das Heil liegt weder im Ego-Trip noch in der christlichen Pflichterfüllung. Aber es gibt einen anderen Weg. Der neue Mensch. Hier ist vom Geist die Rede. Gerade das Kapitel Römer 8 kommt 17 Mal das Wort Geist vor. In den meisten Fällen ist der Heilige Geist gemeint. Der schöpferische, gute Geist Gottes, der in uns hineingekommen ist bei der Wiedergeburt. Jesus Christus hat uns durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen einen neuen Weg geöffnet, der in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Dreimal war hier von Kindschaft die Rede. Gott will keine Knechte, er will Kinder. Das ist ein ganz großer Unterschied. Gott will Kinder, keine Knechte. Ich muss ein Beispiel erzählen. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Osten unseres Landes große Güter. Ulf, in deiner Heimat und in Ostpreußen und auch Mecklenburg und so weiter, große Güter. Und ein solcher Großgrundbesitzer, Gutsbesitzer war Friedrich von Bodelschwingh. Und er hatte einen Verwalter, der nannte ihn Herr von Bodelschwingh. Und jeden Morgen musste dieser Verwalter, dieser Knecht, vor seinem Schreibtisch antreten und ihm Bericht geben, was gestern geschehen war, nahm Befehle entgegen, was heute zu geschehen hatte. Es ging fast militärisch zu, zwischen dem Besitzer und dem Verwalter, Herr und Knecht. Und mitten in einer solchen Besprechung geht plötzlich ohne Anklopfen die Türe auf und der kleine 6-7-jährige Sohn springt herein, geht hinter den Schreibtisch, fällt seinem Vater um den Hals, gibt ihm einen Kuss und sagt, guten Morgen, Papi. Das hätte der Gutsverwalter niemals tun dürfen, hinter den Schreibtisch gehen. Der stand da im Regen. Das hätte er nie tun dürfen. Er war Knecht. Aber der Kleine war Kind, der war Sohn. Ein ganz anderes Verhältnis, eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Nähe. Merkt ihr den Unterschied zwischen Knecht und Kind? Gott will keine Knechte, er will Kinder. Der neue Mensch, von dem die Bibel spricht, ist ein Kind Gottes. Gestern musste ich noch einmal nachdenken über Lukas Kapitel 15. Wenn ihr das bitte mal kurz mit mir aufschlagt. Lukas 15, das ist etwas Gewaltiges. Da kommt das auch wunderbar zum Ausdruck in der Erzählung von unserem Herrn über die beiden verlorenen Söhne, den Älteren und den Jüngeren. Lukas 15, da muss ich euch auf was aufmerksam machen. Ab Vers 18, ihr kennt die Geschichte, der jüngere Sohn war weggelaufen, er saß bei den Schweinen, er war völlig ruiniert. Und jetzt sagt er dort, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Ich habe es nicht verdient, Sohn zu sein. Ich will Knecht sein, Tagelöhner, denkt er sich. Er hat die Kindschaft verspielt. Jetzt gibt's nur noch eins, Tagelöhner sein, die Gunst des Vaters zurückzuverdienen. Das war so in seinen Gedanken. Jetzt lesen wir weiter. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Ist Gott? Hier spricht Jesus von Gott. Und lief hin. Steht nur einmal in der Bibel, dass Gott läuft. Hier läuft er dem verlorenen Sohn entgegen und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm, jetzt müssen wir genau hingucken, was jetzt der Sohn ausspricht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und was sagt er nicht? Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Das wollte er sagen, aber er sagt es nicht. Warum? Weil er durch die Liebe des Vaters erkannt hat, dass er voll rehabilitiert ist als Sohn, als Kind. Dass der Vater keine Tagelöhner will, auch keine christlichen Tagelöhner. Er will Kinder. Und darum kommt ihm dieser Satz nicht über die Lippen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Du, Gott will keine Tagelöhner. Und du brauchst auch keiner sein. Er will Kinder, Gottes Kinder. Und er will der Vater sein. Das ist mir so wichtig geworden. Wilhelm Busch hat eine Predigt gehalten über diesen Satz, der nicht in der Bibel steht. Über den weggelassenen Satz. Eine ganze Predigt. Über den Satz, der nicht dasteht. Ist ein wichtiger Satz, weil er nicht dasteht. Merkt ihr den Unterschied zwischen Knecht und Sohn? Hier zeigt ihn uns die Bibel. Gott will Kinder. Und wir, die wir das erleben durften, die wir erkannt haben, Jesus Christus ist für uns gestorben am Kreuz und er ist auferstanden. Und er ist wieder zum Vater gegangen. Und er hat seinen Heiligen Geist gesandt. Und diesen Geist kann man empfangen. Man kann Jesus Christus aufnehmen in sein Herz und Leben. An das Regiepult, auf die Kommandobrücke. Wir, die wir das getan haben, die wir Jesus aufgenommen haben, wir sind Kinder Gottes. Viele von uns kennen den Vers und freuen sich daran, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, die Vollmacht, Tagelöhner zu sein. Nein, Kinder zu sein, Kinder Gottes zu sein, die von Neuem geboren sind. Der Heilige Geist uns diese Gewissheit schenken, und vielen von uns hat er sie geschenkt, von der hier in Vers 16 die Rede ist. Ich bin ein Gotteskind. Sein Geist, der in uns jetzt wohnt, Jesus Christus durch den Geist in uns, er gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann man nicht beschreiben, aber man kann es erleben. Als wir neulich im Hauskreis zusammensaßen, forderte uns Michael auf, dass wir die Stellen aus dem Neuen Testament nennen vom Heiligen Geist, die uns persönlich am wichtigsten sind. Und da sagte Martin, ihm ist diese Stelle am wichtigsten. Römer 8, Vers 16. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Eine wunderbare Stelle. Das kann man nicht beschreiben, kann man nur erleben, wie das ist, wenn man innen drin die Gewissheit hat, jawohl, ich bin angenommen, ich bin ein Kind Gottes und ich brauche nicht Tagelöhner zu sein. Das Wichtigste, was der Heilige Geist uns schenkt, ist eine neue persönliche Beziehung zu Gott, die Paulus hier so wunderbar ausdrückt. Er sagt, aber, lieber Vater, er gebraucht hier das aramäische Kosewort, mit dem Kinder ihre Liebe zum Vater ausgedrückt haben. Es ist das, was wir heute sagen würden, Vati, oder die Amerikaner würden sagen, Daddy. Das ist das Wort im Aramäischen, Abba. Abba, lieber Vater. Was eine ganz innige Kind-Vater-Beziehung ausdrückt. Dieses Wort, Abba, lieber Vater, das schreit der Geist in unseren Herzen. Allein an diesem Wort können wir wunderbar erkennen, was es mit dem durch den Heiligen Geist erneuerten Menschen auf sich hat. Er hat eine Liebesbeziehung zu Gott. Er sagt, aber lieber Vater. Er hat nicht eine knechtische Pflichterfüllung mehr, sondern eine Liebesbeziehung, die genährt wird aus der großen Liebe Gottes. Gott hat seinen Sohn für uns an das Kreuz gegeben. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns mit ewiger Liebe geliebt. Und nun ist der Geist dieser Sohnschaft in unsere Herzen ausgegossen. Und wir dürfen Gott wieder lieben, mit schwacher Liebe, die aber wachsen darf. Schreit in deinem Herzen der Geist der Sohnschaft, aber, lieber Vater, oder ist Gott für dich noch ein ferner Nebel oder eine nebelhafte Ferne? Musst du noch vom lieben Gott sprechen? Oder vom irgendeinem anderen Gottesbegriff, oder ist er für dich wie wirklich lieber Vater geworden? Lass dich doch beschenken mit der bedingungslosen Liebe Gottes, oder lass dich neu beschenken. In einem Buch fand ich die Empfehlung, die jemand gab, den Römerbrief, die Kapitel 5 bis 8, 30 Tage lang jeden Tag zu lesen. Warum? Das, was wir 30 Tage lang regelmäßig wiederholen, wird zu einem Teil von uns. Und dieser Seelsorger gab den Rat an einen Christen und sagte, lies mal 30 Tage lang Römer 5 bis 8, jeden Tag. Weil in Römer 5 uns einzigartig gezeigt wird, dass wir bedingungslos geliebt und angenommen sind. Gottes Liebe erwies sich gegen uns, als wir noch Feinde waren. Steht in Römer 5. In Römer 6 finden wir eine Hilfe gegen die Angst, dass wir uns wieder versündigen könnten. In Römer 7 eine Hilfe gegen die Angst, es nicht vollkommen zu schaffen. Und in Römer 8 wird uns diese wunderbare innige Beziehung der Gotteskindschaft gezeigt. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen wirklich ein guter Gedanke, ein Tipp, 30 Tage lang jeden Tag zu lesen, Römer 5 bis 8. Ich muss zum Schluss kommen. Wir sprechen davon, dass aus diesem Wort eine Liebesbeziehung spricht, aber auch eine Vertrauensbeziehung. Kinder vertrauen dem Vater. Wenn ich an unsere Kleinen denke, wie sie mir noch vertrauen, wie sie noch von einer hohen Mauer runterspringen, wenn ich nur die Arme aufbreite, das ist ihnen ganz egal, wie hoch das ist. Der Papa fängt immer auf. Ja, irgendwann wird das wahrscheinlich aufhören, aber im Moment ist das noch da. Und so haben Kinder vertrauen zum Vater und das dürfen wir zu Gott haben. Der Heilige Geist will uns dahin führen, dass wir Gott in allen Belangen unseres Lebens vertrauen. Auch in gesundheitlichen Belangen, in finanziellen Belangen, in Partnerfragen, in Kinderfragen, Berufsfragen, was es auch immer sein mag, dass wir Gott vertrauen. Es geht um eine Vertrauensbeziehung. Und, wie ich vorhin schon sagte, es ist auch eine Gehorsamsbeziehung. Gott ist nicht mein Partner, er ist der Herr. Und er verlangt Gehorsam, aber Gehorsam aus Liebe und Einsicht. Kein knechtischer Kadavergehorsam. Der Heilige Geist will uns dahin führen, dass wir Gottes Wort gerne tun. Seinen Willen gerne tun, weil wir wissen, er ist gut für uns. Es ist das Beste für uns, was uns passieren kann, wenn wir im Zentrum des Willens Gottes stehen. Wir haben gesehen, drei verschiedene Menschengruppen, die hier angesprochen sind, so durfte ich sie einmal charakterisieren. Der Ich-Mensch, in 100 verschiedenen Schattierungen natürlich, der Pflichtmensch, aber auch der neue Mensch. Ich bin froh, dass viele von uns neue Menschen geworden sind, wirklich neue Menschen, erneuert durch den Geist Gottes, der in ihnen wohnt, Jesus Christus, der Wohnung genommen hat, unsichtbar in ihren Herzen. Und wir brauchen nicht die Alten bleiben. Wir dürfen kommen, wie wir sind, aber wir brauchen nicht bleiben, wie wir sind. Wir sind in der Veränderung, wir sind in der Umgestaltung, wir sind in diesem Prozess, dass auch diese Reste von Ich-Menschen und Pflichtmenschen, die sicherlich an uns sind, dass sie umgestaltet werden in diese wunderbare Kindschaft, in diese Kind-Vater-Beziehung zu unserem Herrn. Niemand braucht bleiben, wie er ist, auch ich brauche nicht so bleiben, wie ich bin. Gottes Geist will uns verändern, das ist die Botschaft von Römer 8. Lass uns über dem, was wir gehört haben, miteinander aufstehen und beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir jetzt so vor dich treten dürfen. Und wir dürfen sagen, lieber Vater, aber lieber Vater. Ja, das bist du uns geworden durch unseren Herrn Jesus Christus. Danke, Herr, dass wir freien Zugang haben zu dir durch das Opfer von Golgatha, dass wir nicht im Vorhof stehen bleiben müssen, nicht im Heiligtum, dass wir in das Allerheiligste kommen dürfen, bis zu deinem Vaterherzen, auch jetzt in diesem Augenblick. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns kennst, dass du auch mich kennst, Herr. Du weißt, wie uns die Sünde völlig verderbt hat, wie wir völlig verkehrt sind von Natur. Aber wir preisen dich, dass dein Geist in uns etwas Neues begonnen hat, etwas wirklich Neues, nicht etwas Veredeltes oder Verbessertes vom Alten, sondern etwas ganz Neues. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Danke für die Kindschaft, für die Sohnschaft, in der wir stehen dürfen. Nun bitten wir dich heute Morgen, lass uns das viel mehr bewusst werden noch, ganz neu bewusst werden, was uns geschenkt ist durch die Sohnschaft, dass du unser Vater geworden bist. Lass niemanden von uns einen christlichen Tagelöhner sein und auch nicht christliche Ich-Menschen. Gib, Herr, dass wir wirklich in dieser vollen Beziehung der Sohnschaft stehen und darin immer mehr wachsen dürfen, Schritt um Schritt. Wir preisen dich dafür, dass dein Geist sein Werk hat an uns durch dein Wort. Amen.